Kleiner Tipp, der Gartenpodcast des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.
Ja, also herzlich willkommen zu unserem Gartenpodcast. Jetzt im Juli ist Urlaubszeit und auch die Sommerferien stehen ja direkt vor der Tür. Was macht man jetzt mit den Balkonblumen, während man im Urlaub ist? Ist eine Frage, die wir uns im Moment alle stellen und der wir auch in dieser Folge nachgehen wollen. Mein Name ist Birgit Holthaus und ich begleite Sie durch diesen Beitrag. Meine Gesprächspartnerin ist Anja Seliger von der Gartenakademie. Wir treffen uns mit Beate Kollatz, unserer Expertin für Zierpflanzenbau. Frau Kollatz, ich war Anfang des Monats beim Tag der offenen Tür hier auf den Versuchsfeldern und da war ich ja beeindruckt von der unübersehbaren Menge an Balkon- und Zierpflanzen, die Sie hier auf den Versuchsfeldern haben. Und da habe ich mich natürlich auch gefragt, was machen Sie damit, wenn Sie alle im Urlaub sind?
Ja, das ist das Problem. Alle gehen bei uns nicht in den Urlaub, zum Glück. Wir haben über 600 Balkonkästen, knapp 400 bepflanzte Container. Und auch wenn keine Urlaubszeit wäre, das schafft man nur mit einer automatischen Bewässerung. Aber auch bei einer automatischen Bewässerung, die also über Zeitschaltuhr gesteuert wird, ist immer Kontrolle wichtig. Also ganz ohne ein wachsames Auge geht es nicht. Und da wir uns absprechen, wann wer in den Urlaub fährt, ist immer jemand da, der kontrolliert, dass die Pflanzen genug Wasser haben.
Was kann denn da so alles passieren?
Unsere größten Feinde sind im Moment die Krähen. Die haben eine Vorliebe für die Bewässerungsschläuche und die Tropfer entwickelt. Und man ist eigentlich jeden Früh damit beschäftigt, an naja, 5 bis 10 Balkonkästen die Bewässerung wieder zusammenzubauen, weil die eben abends, wenn keiner mehr da ist, dann anfangen, das zu zerhacken. Also Durst kann es eigentlich nicht sein. Wir haben also auch schon eine große Vogeltränke aufgebaut. Da ist wahrscheinlich der Spieltrieb, der überwiegt.
Und so Vogelscheuchen helfen da nicht, oder?
Nein, die Krähen sind doch sehr intelligent. Die kriegen ganz schnell mit, dass da keine Gefahr für sie ausgeht.
Okay, aber sonst sind doch die Rahmenbedingungen im Moment ganz günstig durch den vielen Regen. Das hat, glaube ich, so den Gärten ganz gut getan. Also im Vergleich zu den letzten 3 Jahren Trockenheit, wie sieht das so aus im Moment?
Ja, der Boden ist gut feucht. Das hat den Pflanzen sehr gut getan. Für manchen war es schon zu viel Wasser. Und man darf aber nicht denken, wenn es jetzt immer geregnet hat, dass ich dann meine Balkonkästen nicht gießen brauche. Die Pflanzen sind jetzt doch schon ganz gut gewachsen und die Oberfläche vom Balkonkasten ist bedeckt. Wenn sich gerade Pelargonienblätter angucken, die doch relativ groß sind und dann eben ja so etagenweise so fast wie Dachziegel übereinander liegen, dann schirmen die eigentlich den Balkonkasten vom Regen ab. Und das Wasser läuft an den Blättern runter, tropft runter und in die Erde kommt gar kein Wasser. Also ich muss auch, wenn es regnet, gucken, ob meine Kästen nicht trocken sind.
Ja, es gibt ja unterschiedliche Typen von Gießern, also der Vielgießer und der Weniggießer. Ich bin ein bekennender Weniggießer. Dann sind die Pflanzen auch so dran gewöhnt und braucht zum Beispiel für Kurzurlaube keine Urlaubsvertretung. Was sind Sie denn für ein Typ?
Ja, ich gieße auch eher weniger. Für die Pflanzen das Beste ist eigentlich der Wechsel. Also das Substrat sollte zwischendurch immer abtrocknen, nicht richtig austrocknen. Das ist für die Pflanze nicht gut. Also es gibt einen Punkt, wenn es zu trocken geworden ist, dann kann ich gießen, wie ich will, dann ist die Pflanze abgestorben, tot. Und wenn ich auch sehr trocken fahre, kann es mir passieren, dass mein Substrat sich nur sehr schwer wieder benetzt, also das Wasser aufnimmt. Also zu trocken nicht, zu nass ist aber auch nicht gut. Wenn ich also Staunässe verursache für die Pflanzen, dann ersticken die Wurzeln, weil einfach überall alle Poren im Substrat mit Wasser gefüllt sind. Deshalb ist es also auch wichtig, dass man gerade wenn Pflanzen in Übertöpfen stehen, gerade wenn es geregnet hat, guckt, ist Wasser in dem Übertopf, dass ich also das Wasser ausgieße. Weil so hoch wie in dem Übertopf das Wasser steht, so hoch steht auch im Topf drinne das Wasser. Und dann faulen die Wurzeln weg, weil die Wurzeln brauchen auch Sauerstoff. Und für die Pflanzen ist es am besten gießen, durchdringend gießen und dann das Substrat abtrocknen lassen, auch eben trocken werden lassen, nicht zu trocken und dann wieder ordentlich gießen, sodass die Pflanze trocken und feuchte Phasen hat und dadurch robuster ist. Wenn sie immer so ein ganz gleichmäßiges Level gewöhnt ist an Bodenfeuchte, dann wird sie halt ja anfälliger, wenn mal Extreme auftreten, also Schwankungen nach oben oder nach unten gibt. Also für den Verbraucher ist es am besten, ja, Fingerprobe, einfach mit dem Finger ins Substrat rein, fühlt sich das noch feucht an, dann ist es gut, dann brauche ich noch nicht gießen, ist es trocken, gieße ich, oder ich hebe einfach mal, wenn es geht, den Balkonkasten oder den Container an, ist er richtig leicht, muss ich gießen, fühlt er sich schwer an, dann reicht die Feuchtigkeit noch aus.
Okay, also ich hatte im Bekanntenkreis mal so einen Fall, da war er so wenig Gießer, also eigentlich gar nicht Gießer, und seine WG-Genossin wollte ihm da eben was Gutes tun und hat während seiner Abwesenheit dann die Pflanzen so richtig gewässert. Und das ist denen gar nicht bekommen, die sind dann zum Teil auch so verfault. So, ne? Und da denke ich, müsste man nicht so den Stil des eigentlichen Blumenbesitzers so fortsetzen, oder?
So richtig, nein. Also ich würde mal sagen, bei Ihrem Studienkollegen, da sind dann die Pflanzen einfach verfault, weil die in Staunässe gestanden haben, dass einfach zu viel Wasser ist, was nicht abfließen konnte. Das ist auch ganz wichtig, dann zu wissen, ja, wie ich schon vorhin sagte, stehen die Pflanzen im Übertopf, hat das Gefäß Abzugslöcher unten. Also wenn man jetzt gerade Balkonkästen neu kauft, muss man darauf achten, dass im Boden Löcher drin sind. Manchmal sind die nur angedeutet, dann muss ich also wirklich mit der Bohrmaschine, einem ordentlichen Zehnerbohrer, die richtig durchbohren, dass ich dann, wenn ich zu viel gegossen habe oder es regnet, das Wasser abfließen kann. Es ist auch günstig, als erstes eine Drainageschicht unten in den Balkonkasten einzufüllen, sei es Kies, grober Sand, dass einfach, wenn zu viel Wasser da ist, das dann schnell abfließen kann. Und habe ich jetzt ein Gefäß, wo gar kein Loch drin ist, ja, dann kann das Wasser nicht weg und es steht in dem Topf drinne und die Pflanze ertrinkt.
Und ja, wenn man so eine Übergabe macht, so von bevor man in Urlaub fährt, was sollte man denn dem freundlichen Helfer dann so auf den Weg geben?
Wichtig ist ihm zu sagen, wie der Standort ist. Also scheint dort von früh bis abend die Sonne hin, dann brauchen die Pflanzen dort viel mehr Wasser als an einem Standort, wo es schattig ist. Oder ich mache es gleich so, damit der freundliche Nachbar, der bei mir gießt, wenn es jetzt wieder richtig heiß wird, der nicht zwei- oder dreimal am Tag zum Gießen zu mir kommen muss, ich stelle die Sachen gleich etwas mehr in den Schatten, dann brauchen die Pflanzen weniger Wasser. Wir haben mal Versuche bei uns gemacht im Referat und haben sozusagen den optimalen Wasserverbrauch, Bedarf von Balkonpflanzen bestimmt, also wie viel würde die Pflanze, wenn sie wirklich aus den Vollen schöpfen könnte, brauchen. Und da kommt eben eine Petunie an so einem richtig heißen Tag, braucht eine Pflanze 1 Liter. So, was haben wir in so einem 80er Kasten? 4 bis 5 Pflanzen? Naja, da sind das dann 4-5 Liter pro Tag.
Das ist eine kleine, ja, schon heftig.
Das ist nämlich heftig und das brauchen die dann jeden Tag. Und da schleppt man dann doch schon einiges. Also da kann man seinem Gießdienst leichter machen, wenn ich solche Extremstandorte, wenn es geht, vermeide in der Pflegezeit. Dann ist eigentlich auch eine ganz wichtige Sache, gerade dann in der Urlaubszeit, viele sind dann eben enttäuscht, wenn sie im August wiederkommen und die Kästen sehen doch nicht mehr so prickelnd aus. Es ist nicht nur das Wasser, die Pflanzen wollen auch Nährstoffe haben.
Ach, ich dachte, man sollte ihnen noch gut zureden.
Das auch, aber nur von Luft und Wasser und Liebe lebt sich's schlecht. Und auch die Pflanzen brauchen Nährstoffe. Und in den meisten Fällen ist es so, wenn wir im Mai Pflanzen in die Substrate, ist eine gewisse Grunddüngung eingemischt und ist jetzt aufgebraucht. Und jetzt brauchen die Pflanzen ganz dringend eine Nachdüngung. Ich kann das machen, dass ich gleich beim Pflanzen einen Depotdünger einmische, der also über die ganze Sommerzeit dann kontinuierlich Dünger freigibt. Dann brauche ich nicht flüssig nachdüngen. Wenn ich das aber nicht mache, dann muss ich also spätestens eigentlich im Juli anfangen mit einer flüssigen und zwar regelmäßigen Nachdüngung. Und das sind nämlich ganz schöne Mengen, die Pflanzen brauchen. Also so im mittleren Verbrauch, also die Pflanzen, man teilt sie ein in Schwachzehrer und Starkzehrer, also die viel brauchen und die wenig brauchen, aber so der mittlere Bedarf liegt eigentlich so zwischen 5 und 8 Gramm Stickstoff pro Pflanze über die Sommersaison. So ein Stickstoff, also das sind jetzt die Komplettangaben, in so einem Dünger sind meistens 10 bis 15% Stickstoff. Da sind das nämlich schon mal so 50, 60 Gramm Dünger für eine Pflanze. So.
Also der gute Nachbar, der gießt nicht nur, sondern düngt auch. Ne?
Genau.
Und entsprechend groß sollte auch das Mitbringsel dann sein aus dem Urlaub.
Richtig, genau. Das ist eben, was schon, viele vergessen.
Schon anspruchsvoller, als ich so vorher gedacht habe.
Ja, und dann kann man noch beim Gießen, sollte man darauf achten, dass man die Blätter nicht nass macht. Also nicht so mit der Gießkanne so von oben drüber Regen spielen, weil das für die Pflanze auch nicht das Beste ist. Wenn ich abends gieße und ich würde die ganzen Blätter nass machen, dann geht die Pflanze feucht in die Nacht. Und nachts wird es immer kühler und dann steigt auch noch die Luftfeuchtigkeit, die Blätter sind nass. Das ist dann sind gute Bedingungen für pilzliche Erkrankungen.
Mhm. Also das ist praktisch so, wie wenn man sich nach dem Duschen nicht richtig abtrocknet.
Genau. Und würde ich jetzt mittags in der prallsten Sonne mit der Gießkanne über meine Pflanzen gehen und dann würde sich in den Blättern überall die Wassertropfen ja sammeln. Mhm. Und das ist, kennen wir ja, Lupenwirkung, das wird dann richtig heiß, dann kommt es zu Verbrennungen.
Ja, ich habe ja gelesen, der beste Zeitpunkt zum Gießen wäre zwischen 3 und 4 Uhr morgens.
Ja, wir brauchen uns nicht den Wecker stellen, um 4 rauszugehen und die Blumen zu gießen. Abends oder morgens, das ist
aber
das Beste.
Wenn man so eine Zeitschaltuhr hat an so seiner Sprenganlage oder so,
ja, würde dann kann sich das anbieten? Ja, dann kann man das so einstellen, das ist dann kein Problem, das um solche Uhrzeiten zum Gießen zu lassen, das ist...
Aber sonst so vor oder nach dem Frühstück, das würde für den Normalbürger auch ausreichen. So.
Und wenn es ganz heiß ist, kann es mir passieren, dass ich früh und abends gießen muss. Dass das einfach nicht reicht. Mhm. In so einem Balkonkasten ist wenig Substrat. Wenn man da auf 20 Liter Substratmenge kommt, ist das viel. Das ist für eine Wasserspeicherfähigkeit ist das sehr begrenzt. Und dann ist das Wasser an richtig heißen Tagen nach ein paar Stunden weg, verbraucht, von den Pflanzen verdunstet. Und dann muss ich eben 2 bis 3 Mal am Tag gießen, damit dieser Wasserbedarf, den die Pflanze hat, auch gesättigt ist. Mhm. Und da darf man sich nämlich nicht täuschen mit den Wasserspeicherkästen, sozusagen, ach, ich habe da ja unten einen Wasserspeicherkasten, ich kann jetzt eine Woche wegfahren. Das reicht überhaupt nicht, da sich so auf die faule Haut zu legen. Wenn es richtig heiß ist, muss ich auch so einen Wasserspeicher täglich kontrollieren und auch auffüllen. Mhm.
Ja, ich sehe schon, der hilfsbereite Nachbar müsste sich eigentlich selbst Urlaub nehmen, um da alle Anforderungen zu erfüllen.
Das sollte man immer bedenken, wenn man seine Terrasse, seinen Balkon bestückt. Wie lange fahre ich in den Urlaub und habe ich so eine gute Seele, der ich das dann auch wirklich übertragen kann, dass ich da nicht den Nachbarn überfordere oder ich muss halt gleich von vornherein Abstriche machen.
Ja, wir wollten noch zu einem anderen Thema kommen. Also in Sachsen sind wir zum Glück nur an wenigen Stellen von Hochwasser betroffen. Aber trotzdem an Sie, Frau Seliger, die Frage, was macht man denn, wenn der Garten überschwemmt wurde und die Pflanzen noch so halb unter Wasser stehen und alles so ein bisschen matschig ist? Drohen da nicht jede Menge Fäule- und Pilzkrankheiten?
Also Frau Kollatz hatte es ja schon angesprochen, also das Thema zu viel Wasser, also es bildet sich eben Staunässe, gerade in ton- und lehmhaltigen Böden oder eben in verdichteten Böden. Also die Pflanzenwurzel kann nicht atmen. Es herrscht eben Sauerstoffmangel, damit eben auch Nährstoffmangel. Und wenn man eben jetzt ein überschwemmtes Gartengrundstück hat, dann würde ich jetzt auch zum Beispiel das Obst und Gemüse nicht mehr unbedingt essen, sondern ich würde das entsorgen, weil man weiß nicht, ob irgendwelche Öle mit in dieses Wasser gelangen. Und ansonsten ist natürlich so eine Überschwemmung oder wenn dann eben auch das Wasser schon wieder weggegangen ist, also durch diese Nässe, breiten sich natürlich gern Pilzerreger aus, Schneckenbefall nimmt zu. Also gerade wir haben dieses Jahr auch gerade durch diesen Stark- und Dauerregen oft Anrufe hier in der Gartenakademie von Gartenbesitzern, die sagen, dass ihre ganzen Früchte verfaulen, gerade jetzt an den Kirschbäumen und so. Da sind eben pilzliche Erreger wie die Monilia, die fühlen sich eben in so einem feuchten Klima sehr wohl und können Probleme bereiten.
Also eigentlich eine ganz andere Situation als in den Vorjahren, ne?
Genau.
Da wusste man ja nicht, wie man mit der Hitze und der Trockenheit am besten umgeht. Und dieses Jahr ist es dann praktisch völlig anders so. Ne?
Es kommen andere Situationen und andere Schaderreger oder Krankheitserreger, die eine Rolle spielen.
Ja, also für uns beim LFULG ist das Thema Starkregen auch sehr wichtig und deshalb wollen wir uns in der nächsten Folge auch nochmal intensiver damit beschäftigen. Dann werden wir auch Kollegen von unserem Hochwasserzentrum dabei haben. Die haben nämlich eine spezielle Toolbox für Bürger und Kommunen zusammengestellt zum Thema Starkregen und da gibt es auch ein paar Maßnahmen für Gartenbesitzer, wie zum Beispiel Wasserströme umlenken oder zum Versickern bringen, die also bei kleineren Überschwemmungen zumindest entscheidend sein können. Die würden wir Ihnen auch gerne mal vorstellen. Und wenn Sie noch Fragen zur Urlaubszeit oder zum Bewässern im Sommer von Balkonkästen haben, schauen Sie mal auf unserer Internetseite www.gartenakademie.sachsen.de oder schreiben Sie uns einfach eine Mail. Tschüss für heute, sagen Birgit Holthaus
und Anja Seliger
und Beate Kollatz.